Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Petra.
Hallo Susanne.
Und einen schönen guten Tag
euch allen vor den Hörgeräten.
Wir haben uns gerade kurz drüber gesprochen, was wir Intelligentes zu unserer Einführung. Also wir haben ja immer top aktuelle Themen.
Oder irgendwelche Empfehlungen. Uns ist nichts eingefallen. Es ist Sommer, es ist zu warm.
Genau, es ist Sommer. Endlich scheint die Sonne. Och. Endlich ist wieder Schwimmbadwetter.
Ja, und 35 Grad und so.
Es stimmt aber gar nicht. Hier ist es schon wieder vorbei.
So, jetzt reden wir also über das Wetter. Nee, also wir haben wirklich nichts zu erzählen. Aber wir haben trotzdem eine ganz, ganz tolle Folge vorbereitet.
Ah ja, nee, Moment. Eine Sache kann ich noch sagen. Ich habe Petras Roman gelesen.
Oh, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache.
Genau, sie tanzt am liebsten barfuß von, habe ich richtig gesagt, den Titel, oder? Von Petra Hucke. Ein sehr schöner Roman, den ihr alle lesen solltet.
Das ist schön.
Gibt's als E-Book für nur 4,99. Na, kaufen, lesen.
Für nur 2,69.
Ach, Entschuldigung.
Noch billiger als gedacht.
Okay, das ist eigentlich zu billig, Petra.
Ja, das sind diese Amazon-Spannen. Also wenn man das ist zu kompliziert zu erklären. Aber jedenfalls ist das deswegen so schön preiswert. Ist doch schön. Freut euch doch drüber und kauft es gerne. Taschenbuch gibt es aber auch zu kaufen. Riecht gut, sieht schön aus. Ja.
Genau. Und die Lorelei dürft ihr auch gerne lesen.
Ja, auf jeden Fall. Riecht auch gut, sieht auch schön aus.
Genau, und ist der perfekte zweite Urlaubsroman für euer Gepäck.
Und bald kommt dann auch ein zweiter Band raus, aber das ist jetzt im Herbst, oder? Da müssen wir dann später nochmal Werbung für machen.
Ja, der ist, glaube ich, Ende August, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Okay.
Also September.
Dann hören wir uns davor nochmal.
Ja, genau. Wir hören uns vorher nochmal. Und heute mit einer Frau, über die ich euch was erzählen werde. Mathilde Franziska Anneke.
Ich habe anfangs immer gedacht, Anneke ist der Vorname. Also du schriebst, ich habe jetzt die Anneke vorbereitet. Aber nein, es ist der Nachname. Und was macht Frau Anneke?
Ja, mit Frau Anneke tauchen wir mal wieder ins 19. Jahrhundert ein. Und da ist sie mir auch begegnet. Also schon bei meinen Recherchen zur Teehändlerin, also zu diesen drei Bänden, die ich da geschrieben habe, über die Familie Ronnefeld, die in Frankfurt spielt. Weil sie taucht einfach immer wieder auf im Zusammenhang mit der gescheiterten Revolution von 1848. Und dann, das hat mich neugierig gemacht, vor allen Dingen, weil ich dann gelesen habe, dass sie auch nach Amerika gegangen ist. Und ich habe dann tatsächlich doch noch eine Menge mehr über ihr Leben gelesen und herausgefunden, was mich doch ziemlich erstaunt hat und was sie auch ein bisschen von anderen Frauen dieser Zeit unterscheidet, eben vor allem auch, weil sie eben ausgewandert ist und dann im Ausland so aktiv gewesen ist,
also
in den USA.
Sie war Frauenrechtlerin oder Politikerin oder Journalistin.
Genau.
Alles.
Genau, ja, und sie hat eine Schule gegründet. Ach. Ja, da werde ich euch dann auch noch was drüber erzählen. Ja, sie war wirklich eine ganz, ganz bemerkenswerte Frau und sie war eben auch Unternehmerin, ne? Also mit ihren Zeitungen, die sie gegründet hat, der Schule und hat also richtig auch sich da auch eine sehr aktive Rolle erarbeitet in den USA, hatte eine hohe Anerkennung von amerikanischen Frauenrechtlerinnen und so. Also ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten und deswegen ein Grund mehr, heute über sie zu reden.
Auch bei mir.
Ja, ist doch gut, wenn es läuft. Ich hoffe, es läuft auch bei mir. Und Mathilde Franziska Anneke, geboren 1817 in Westfalen und zwar in im Gut Oberlefringhausen bei Blankenstein. Also, es ist ein sehr abwechslungsreich, das klingt so positiv, ne? Also es ist ein sehr bewegtes Leben, was also Mathilde Franziska Anneke hatte. Also sie war vieles, sie war Unternehmerin in dem Sinne, dass sie eben immer wieder versucht hat, Zeitungen zu gründen und auch davon zu leben. Sie hat später dann eine Schule gegründet. Das heißt, sie war auch Lehrerin, sie war Journalistin, sie war Schriftstellerin. Also sie hat auch Romane und Novellen geschrieben. Und ja, sie war eben Frauenrechtlerin. Also sie hat sich vehement für die Sache der Frauen eingesetzt. Und sie war nebenbei Mutter von 7 Kindern, wovon also 3 das Erwachsenenalter erreichten. Sie lebte in Deutschland und in den USA. Und das macht ihre Geschichte eben auch so interessant, weil das eben die Kontinente ja überspannt sozusagen. Ich erzähle ein bisschen was über ihre Biografie, also sozusagen der Reihe nach. Mhm. Also sie war das älteste von 12 Kindern. Die Familie war katholisch und evangelisch. Sie war katholisch getauft, also die Kinder waren sowohl als auch getauft. Also es gab welche, die sind evangelisch getauft worden, es gab welche, die katholisch getauft wurden. Das ist das Besondere an dieser Familie.
Wie kommt das denn?
Weil das eine gemischte Ehe war. Das war sehr ungewöhnlich. Ihre Eltern hatten also sozusagen beide Konfessionen. Sie war am Anfang auch dem Glauben noch sehr zugetan. Also sie glaubte an Gott. Sie hat auch Gebetbücher zum Beispiel verfasst, hat sich dann aber später eher ein bisschen davon distanziert. Nicht unbedingt wegen ihrem Glauben an Gott, sondern wegen der Kirche, weil sie eben fand, dass die Kirche die Frauen, also die, insbesondere die katholische Kirche, die Frauen zu sehr einengt.
Ja.
Ihr Vater war wohlhabend, also sie ist wirklich gut bürgerlich behütet aufgewachsen. Er war ein Bergwerksbesitzer und ihr Pate war Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum Stein, also ein preußischer Reformer. Ich habe, glaube ich, gesagt, das war ihr Pate, das stimmt aber nicht, das war der Pate ihres Vaters, aber sie haben da viel Kontakt gehabt, also sie hat da auch in Adelskreise sozusagen einfach regelmäßige Kontakte gehabt, weil sie den häufig besucht haben. Der Vater war also sehr respektiert und sie bezeichnet ihn später in ihren Erinnerungen auch als menschenfreundlich. Und auch zu ihrer Mutter hatte sie ein sehr gutes Verhältnis bis zum Schluss. Sie ist dann auch später mit nach Amerika ausgewandert und man sieht an den Briefen, die sie ihr geschrieben hat, wie sie an ihr hängt und dass ihre Mutter ihr auch zeitlebens eine Ratgeberin gewesen ist und dass sie immer auf sie gehört hat auch. Ja, also sie genoss eine gute Bildung, sie zeigte früh Liebe zum Lesen, zur Literatur, zur Kunst. Also sie hat eine typische Mädchenbildung der Biedermeierzeit genossen, teilweise in der Schule, aber sie wurde zusätzlich auch zu Hause unterrichtet von ihrem Vater und lernte dabei auch die Grundzüge von Wissenschaft und Mathematik. Ja, dann verlor er leider sein Vermögen, also der Vater, mit einer Spekulation in irgendeiner Eisenbahn, glaube ich, war das. Und also die Familie ging bankrott oder der Vater ging bankrott. Und Mathilde war gerade im heiratsfähigen Alter. Sie war 19, als das geschah. Und dann heiratete sie einen wohlhabenden Weinhändler. Das war ein Herr von Tabouillet, der kam aus Mülheim an der Ruhr, war sehr reich. Und damit waren dann auch erstmal die finanziellen Probleme der Familie gelöst, weil er die Schulden bezahlte seines Schwiegervaters.
Ob sie ihn da deswegen heiraten musste?
Tja, also es heißt, sie sei verliebt gewesen in ihn. Ich habe hier so, es gibt so Briefe, aber die sind eigentlich alle älter, also aus ihrer Jugend, also Briefe, die erhalten wurde, Briefwechsel mit ihrem späteren zweiten Mann zum Beispiel oder mit ihrer Mutter oder mit anderen Persönlichkeiten. Aber aus dieser Zeit habe ich jetzt leider keinen Brief gesehen, aus dem hervorging, ob sie wirklich in ihn verliebt war. Aber es heißt, sie sei in ihn verliebt gewesen. Was sie eben nicht wusste, war, dass er nicht nur sehr reich war, sondern auch sehr dem Alkohol zugetan. Und außerdem entpuppte er sich dann als gewalttätig. Also das heißt, auf diese glückliche Kindheit folgte eine schlimme Ehe. Sie bekam eine Tochter, Johanna, die dann später allerdings immer nur Fanny genannt wurde. Kurz nach Geburt der Tochter verließ sie ihren Mann und wollte sich scheiden lassen. Das war rechtlich theoretisch möglich, unter dem Code Civil, glaube ich, ne, den die Franzosen quasi als Erbe hinterlassen hatten, mhm. auch in Preußen, war das theoretisch möglich. Also man konnte sich scheiden lassen, aber als Frau war das trotzdem fast unmöglich. Außerdem hast du halt alles, du hast dein Ansehen verloren, wenn du das gemacht hast. Und so ging es ja auch. Also dieser Scheidungsprozess dauerte insgesamt 7 Jahre. Sie musste sich sehr darum bemühen, überhaupt irgendeinen Unterhalt zu erstreiten, der dann auch sehr, sehr gering ausfiel. Aber sie hat es durchgezogen und sie bekam auch die Tochter zugesprochen oder der Mann hat sie ihr überlassen. Also die Tochter blieb bei ihr und sie nannte sich fortan gewesene, verheiratete von Tourbillon, geborene Giesler. Also sie hat darauf dann Wert gelegt, auch wieder ihren Mädchennamen zu nennen. Ja, dieser jahrelange Scheidungsprozess war ganz wesentlich für ihre Entwicklung, weil ihr das klar machte, wie ungerecht die Gesetze gegenüber Frauen sind und auch gegenüber verheirateten Frauen. Also sie muss sich und ihre Tochter irgendwie durchbringen. Also natürlich hat sie noch ihre Familie, aber die ganzen Geschwister waren ja jünger, der Vater war pleite gegangen, das Geld hat gereicht, um die Schulden zu bezahlen, aber so dicke hatten die es jetzt auch nicht mehr. Also sie musste selber gucken, wie sie irgendwie an Geld rankommt.
Hat der Vater sich dann nicht mehr erholt von der Pleite?
Ja, das weiß ich nicht so genau. So was mit dem Vater passiert ist, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass die Mutter sie noch praktisch ja die Jahrzehnte sozusagen begleitet hat. Mhm. Aber vom Vater ist in diesen Briefen dann eigentlich gar nicht mehr die Rede. Also und sie hat dann sich und ihre Tochter mit Schreiben ernährt. Also zum Beispiel für Frauenalmanach hat sie geschrieben oder sowas wie die Gartenlaube oder so. Mhm. Also auch Gedichte, auch Gebete. Ich glaube, sie hat sogar ein Gebetbuch herausgebracht. Also ihre frühen Texte sind typisch Biedermeier. Doch dann kritisiert sie eben auch immer mehr, so wie ich das vorhin schon sagte, auch den katholischen Glauben. Also sie hat sich einfach auch damit auseinandergesetzt, ne, mit der Kirche, auch weil sie sich selbst in so einer schwierigen Situation wiederfand. Sie schrieb aber auch für Zeitungen wie zum Beispiel die Kölnische Zeitung oder die Augsburger Allgemeine oder die Düsseldorfer Zeitung, die Mannheimer Abendzeitung, also alles Mögliche. So hat sie halt ihre Stücke da verkauft und immer auf Geld gehofft. Das war ein sehr schwieriges Leben. Also sie sagt, da könnte ich mal zitieren aus einem Brief, den sie dann später, wo sie das dann später so zusammengefasst hat. Es beschleicht mich wieder jenes Gefühl einer unterdrückten Taglöhnerin, das ich in so reichlichem Maße empfunden, als ich nur von diesem Lohn mein und meines Kindes Leben fristete. Also es war von der Hand in den Mund. Und man muss jetzt dazu sagen, das ging ihr immer wieder so in ihrem Leben, dass das Geld knapp war. 1846 schrieb sie dann eine Streitschrift, die sie sozusagen national bekannt machte. Die wurde, glaube ich, 1847 dann veröffentlicht und hieß Das Weib im Konflikt mit den sozialen Verhältnissen. Und das war eine, ja, leidenschaftliches Plädoyer für Frauenrechte. Mhm. Also inhaltlich geht es eigentlich um eine Verteidigung von Louise Aston. Den Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Ja. Also die ist genau wie sie selbst auch gezwungen worden. Also jetzt hört es sich so an, ich weiß nicht genau, ob sie gezwungen wurde, einen reichen Mann zu heiraten, aber Louise Aston wurde gezwungen, einen reichen Mann zu heiraten. Und nach der Scheidung verlor sie dann ihren Ruf. Und mit dieser Schrift wurde sie, wie gesagt, national bekannt. Da kann ich auch mal wirklich nur ein kleines Stück draus zitieren. Also im Prinzip, ja, fragt sie halt, warum regen sich die Männer eigentlich so auf? Die Frauen wollen doch gar nicht viel. Die wollen doch einfach nur ein bisschen, also das, was ihnen als menschlichen Wesen zusteht.
Ja, aber Frauen sind ja gar nicht so richtige Menschen.
Tja. Also so als Zitat, Warum auch sollte das Weib überhaupt die schweigsame Dulderin fortan noch sein? Warum noch länger die demütige Magd, die ihrem Herrn die Füße wäscht? Warum noch länger die christlich duldende Magd eines Herrn, der zum Despoten ihres Herzens geworden ist, weil er selber ein Knecht ward? Also mit dieser Schrift erlangt sie eine gewisse Berühmtheit. Sie wohnt zu der Zeit, als das erscheint, glaube ich, schon in Köln. Also sie ist mit der Tochter zuerst nach Wesel gezogen und dann nach Münster und hat schon in Münster viele Leute kennengelernt, die dann später als Kommunisten und Sozialisten berühmt geworden sind. Unter anderem lernt sie da Karl Marx kennen und ihren zweiten Ehemann, und das war Captain Friedrich oder Kapitän Friedrich beziehungsweise Fritz wurde er genannt, Anneke, das war ein ehemaliger preußischer Offizier, der jedoch wegen seiner sozialistischen Gesinnung aus dem Staatsdienst entlassen worden ist. Er hat also in Münster oder dann auch später in Köln hat er einen Arbeiterverein gegründet und sie haben dann immer ja so eine Art Club gehabt, also sie haben jeden Montag irgendwie Gäste empfangen und da wurde eben über die Demokratie und über, ja, vor allem über die Demokratie, Arbeiterrechte, Bildung für alle, über solche Themen wurde dort diskutiert. Die heirateten 1847, zogen nach Köln und gründeten dort selbst eine Zeitung. Und zwar die Neue Kölnische Zeitung für Bürger, Bauern und Soldaten. Also so sollte die heißen. Jetzt war es also das Jahr 1848. Mhm. Und 48 ist ja bekanntermaßen dann das Revolutionsjahr in Deutschland. Und natürlich war Fritz Anneke da ganz vorne mit dabei. Er hat dann auf einem öffentlichen Platz in Köln, wo es, wie es heißt, vor 5000 Menschen geredet. Also für die Demokratie sich eingesetzt. Und das kam nicht so gut an. Er wurde dann erstmal eingesperrt dafür. Er wurde dann wieder freigelassen. Und später dann im Jahr, war es dann September, Oktober, allerdings nochmal inhaftiert wegen Hochverrat, wie es dann hieß. In dieser Zwischenzeit zwischen März und seiner zweiten Verhaftung haben die also sehr stark schon an der Veröffentlichung ihrer Neuen Kölnischen Zeitung gearbeitet. Also das Ehepaar hat gemeinsam daran gearbeitet.
Der Marx hat da doch auch irgendwelche Zeitungen veröffentlicht um die Zeit, oder?
Ja, der hat auf jeden Fall in Zeitungen veröffentlicht. Ob er eine eigene herausgegeben hat, da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Ich meine, ich hätte was gelesen, aber ich weiß nicht. Aber das war nicht mit denen zusammen, also das war deren eigene.
Nee, das war nicht mit denen zusammen, nein. Aber das war schon ein Kreis. Also wie viel sie jetzt genau miteinander zu tun hatten, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also mit Wohlstand, Freiheit und Bildung für alle, das war natürlich, ja, ne, das war also dem preußischen Staat ein Dorn im Auge, das wollten sie so nicht hören. Und genau in dem Monat, in dem das gemeinsame Kind auf die Welt kam, also sie hatte ja ihre erste Tochter Fanny und jetzt wurde Fritz geboren, genau in dem Monat wurde ihr Mann eingesperrt. Sie hat es aber dann trotzdem geschafft, diese Zeitung tatsächlich herauszubringen. Und zwar wurde die gedruckt auf einer Druckerpresse, die die extra angeschafft hatten und die irgendwie bei ihnen im Haus stand. Ja, es dauerte nicht lang. Ich glaube, es gibt nur eine Ausgabe davon. Dann wurde diese Zeitung auch wieder verboten. Und sie hat dann beschlossen, die Zeitung trotzdem weiter rauszugeben, nur eben unter dem Namen Deutsche Frauenzeitung. Von dieser Zeitung, von der Deutschen Frauenzeitung, erschienen zwei Ausgaben, wobei die zweite wohl komplett verschollen ist. Es gibt von der ersten, habe ich zumindest ein Titelblatt gesehen. Und von diese deutsche, ich glaube gar nicht, weiß ich gar nicht, ob Deutsch davor stand. Also die Frauenzeitung soll das Vorbild gewesen sein, dann auch für Luise Otto Peters, die dann ein Jahr später die Frauenzeitung herausgebracht hat, 1849, die dann, glaube ich, minimal länger existiert hat. Aber ihre Zeitung hat es nur zwei Ausgaben gegeben. Es war insofern besonders, weil es eben die erste deutsche Zeitung war, die speziell für Frauen, sich speziell an Frauen richtete. und sich eben aber jetzt nicht mit Schöngeistigem und Religion befasste, sondern eben auch mit Themen wie Erziehung oder der Einfluss von Schulen, Ereignisse. Also sie hat auch über Treffen und Versammlungen auch und auch über Verhaftungen zum Beispiel geschrieben und hat auch darum gebeten, dass man ihr Zuschriften schickt, wenn irgendwo wieder jemand verhaftet wird oder so. Also sie wollte explizit politisch sein mit dieser Zeitung.
Und deswegen wurde die dann auch wieder verboten und wurde eingestellt.
Deswegen wurde die dann auch wieder verboten. Ja, also sie wurde gezwungen, die wieder aufzugeben. Also sie hat vielleicht gehofft, dass sie als Frau eher so unterm Radar durchfliegt. Das hat aber eben nicht funktioniert. Ihr Mann wurde dann entlassen im Dezember 1948. Und im nächsten Jahr, im Jahr darauf, haben sie dann bei den badischen Revolutionstruppen mitgekämpft. Also ihr Mann, der kam ja vom Militär und er wurde dann Offizier und ist also in diesem badisch-pfälzischen Freiheitskrieg als Anführer mit dabei gewesen. Und sie hat ihn begleitet als Ordonnanzoffizier, wie es heißt. Also das heißt, sie hat so Kurierdienste und sowas gemacht. Sie war wohl eine ausgezeichnete Reiterin. Das hat sie eben gelernt auf dem Gut ihres Vaters, so gut bürgerlich, wie sie aufgewachsen ist. Sie konnte sehr gut reiten. Und zu der Zeit ging es ihr wohl auch gesundheitlich einfach noch ganz gut. Sie war übrigens wohl eine sehr große Frau. Also sie war 1,80 Meter groß, heißt es immer. Mhm. Was für damalige Verhältnisse dürfte sie dann die meisten Frauen tatsächlich um den Kopf überragt haben. Ja. Und galt als attraktiv. Also eine attraktive, große, beeindruckende Frau. Mhm. Also da hat man schon hingeguckt, wenn die irgendwo aufgetaucht ist. In der Zeit haben sie auch Kontakt mit Karl Schurz, der später in Amerika Innenminister wurde. Also das war auch einer von diesen 48ern. Der war nämlich Adjutant ihres Mannes. Also der war, Anneke war also sein Vorgesetzter. Später hat allerdings Karl Schurz Anneke dann, was die Karriere betrifft, überholt. Ja, dieser Aufstand wurde im Juli 1949 endgültig niedergeschlagen und die Annekes mussten nun fliehen. Sie konnten also nicht in Deutschland bleiben. Sie flohen erst nach Frankreich, dann in die Schweiz und von dort ging es dann in die USA von Le Havre aus. Im Oktober 1949 sind sie dann als politische Flüchtlinge in die USA ausgewandert. Angebote, in New York zu bleiben, hatten sie. Die haben sie aber ausgeschlagen. Und die Mathilde Franziska Anneke hat das schon bedauert. Da gibt es auch so ein Zitat. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das auf die Schnelle hier finde. Also sie sind dann weiter nach Milwaukee und haben vorher noch in irgendeiner Kleinstadt Halt gemacht, wo es aber so schlimm war. Da haben sie den Winter ausgehalten und sind dann nach Milwaukee. Also der Rückblick auf ihre, oder die ein Brief, den sie schreibt am 3. April 1850 in Milwaukee. Da ist sie also schon in Milwaukee über ihre Ankunft in New York. Und an wen hat sie den denn geschrieben? An eine Freundin in Deutschland. In New York hatten wir bei unserer Ankunft ein allerdings freundliches Willkommen. Es boten sich uns von allen Seiten Mittel und Wege dar, zu einer brillanten Stellung zu gelangen. Ich hätte durch die Verwirklichung meiner Pläne enormes Geld verdienen können. Allein die Anerbieten, die mir, nachdem meine Memoiren aus dem badisch-pfälzischen Feldzuge im Manuskript gelesen worden waren, von einigen literarischen Notabilitäten bei literarischen Unternehmungen gemacht wurden, sicherten uns unsere Zukunft. Nun erst die Aussichten, die sich Fritz boten. Der hatte nun aber leider auf die Macht seines Vetters im Westen gebaut, der glaubte, durch niemand anders sein Glück finden zu können. Ich äußerte meinen sehr großen Zweifel an ein so ungewisses und folgte dem definitiven Ruf per Telegramm nur mit trübem Vorgefühl und mit Verzichtleistung all meiner Aussichten. Und dann fahren sie also tatsächlich dorthin und kommen dann nach 9 Tagen an, sind irgendwie alle krank und erschöpft. Und diese angeblichen tollen Aussichten entpuppen sich als nichts. Also wie heißt es da, was der Vetter zu bieten hat, sei es nun an Lebensplänen oder an eigener Liebenswürdigkeit. Also er war auch nicht mal besonders nett wohl. Also sie äußert sich da nicht sehr positiv und sie haben einen sehr, sehr schweren Start.
Milwaukee ist übrigens nördlich von Chicago am Lake Michigan. Nur zur Einordnung.
Ja, es ist wohl einfach ein schwieriges Klima, sehr lange kalte Winter und kurze heiße Sommer. Mhm. Und es war allerdings eben eine sehr deutsche Stadt. Also ich glaube 70% der Bevölkerung sprach Deutsch. Mhm. Jeder dritte Einwohner ist aus Deutschland überhaupt dort eingewandert, also waren Ersteinwanderer und die hatten ja dann auch schon wieder Kinder bekommen und so. Und deswegen konnten die dann dort eben das auch immer wieder versuchen mit deutschen Zeitungen zum Beispiel. Also ich habe auch gelesen, dass auch Gesetze zum Beispiel zweisprachig veröffentlicht wurden, weil es so viele Deutsche gab. Also der deutsche Einfluss war enorm. Es galt, warum auch immer, als das deutsche Athen von Amerika. Das konnte ich mir nicht so richtig erklären, wie das Athen da reinkommt.
Vielleicht sind die alle so philosophisch gewesen.
Auf jeden Fall war es ein kulturelles Zentrum. Also es gab Vereine, deutsche Vereine, Chöre, Theater, Kirchen, Brauereien, Bäckereien.
Oh, das hört sich ja richtig deutsch an. Brauereien, Bäckereien.
Ja. Ja, also 1852, sie sind also jetzt in Milwaukee angekommen, gründet Mathilde Anneke die feministische Zeitung Deutsche Frauenzeitung. Also hier ist das Deutsche dann tatsächlich im Titel. Und ein befreundeter Herausgeber hilft ihr dabei, denn sie hat eigentlich kein Geld. Also sie haben kein Geld für irgendwelche Investitionen. Die Zeitung soll einmal im Monat erscheinen, so ist eigentlich der Plan. Sie drucken also in den Räumlichkeiten einer führenden Zeitung Wisconsins und da sind eben Frauen an den Druckmaschinen Seite an Seite mit Männern und ihre Tochter Fanny ist da eben zum Beispiel auch mit dabei. In der Zeitung geht es thematisch um die Gleichheit der Frauen. Also es geht um gleiche Berufschancen, gleiche Bildung. Also es sind eindeutige feministische Positionen, die sie dort vertritt.
Und ihr Mann sah das auch alles so?
Und ihr Mann, er hat sie bei immer unterstützt. Also sie haben solche Dinge, haben sie eigentlich immer gemeinsam gemacht. Also sie haben sich beide als Journalisten und Publizisten verstanden. Sie haben allerdings, sie haben immer gleich gedacht. Hatten dann aber schon auch noch ihre Probleme. Aber da kommen wir dann noch dazu.
Okay.
Jetzt war es aber so, dass die Drucker, die also diese feministische Blatt drucken mussten sozusagen, Seite an Seite mit Frauen, die fanden das gar nicht so lustig. Also sie waren nicht der Meinung, dass Frauen auf einmal gleiche Berufschancen haben sollten. Und die haben dann quasi protestiert, haben eine Petition eingereicht, um sicherzustellen, dass die Frauen wieder verschwinden aus diesen Berufen und dass man ihnen nicht die Arbeit wegnimmt. Und sie konnte dann eben ihre Zeitung nicht mehr in den Räumlichkeiten dieses ursprünglich entgegenkommenden Verlegers drucken lassen. Sie wollte dann eigentlich eine eigene Druckerei gründen. Das stieß damit aber eben an finanzielle Grenzen. Das heißt, sie musste also jetzt erstmal Geld verdienen. Und sie machte das indem sie Vorträge hielt. Also sie ging auf Vortragsreise. Das hat sie wohl vorher auch schon gemacht. Also sie waren wohl auch eine sehr gute und auch eine sehr mitreißende Rednerin. Und ihre Themen waren sehr breit gespannt. Also das ging durchaus auch zum Beispiel mal um Literatur, um Gedichte, um Lyrik. Also sie hat auch selber Gedichte geschrieben. Und zum Beispiel um deutsche Literatur. Oder es ging eben um ihre eigenen Erlebnisse in diesem badisch-pfälzischen Freiheitskampf. Das fanden die Leute auch spannend. Das hat man sich gerne angehört. Also sie hat zu allen möglichen Themen Reden gehalten und ihre Vorträge wurden zum Beispiel von Turnervereinen, von Arbeitervereinen, von freien Gemeinden gesponsert. Und sie ging dann auf so eine richtige Vortragsreise, zum Beispiel nach Detroit, Cleveland, Buffalo, New York, Philadelphia und Pittsburgh. Überall dort ist sie aufgetreten. Und das waren alles Städte, in denen eben viele Deutsche lebten. Denn sie konnte zwar Englisch, hat aber eigentlich wesentlich lieber und meistens auf Deutsch gesprochen. Und später wurden dann auf jeden Fall manche dieser Vorträge, wenn sie dann zum Beispiel auch vor Frauen über die Rechte von Frauen gesprochen hat, wurde das dann simultan übersetzt. Ich habe auch ein Zitat, wo sie da auf Vortragsreise ist. Das schreibt sie aus Boston im November 1852 an ihre Familie, die daheim geblieben ist in Milwaukee. Meine Liebsten, viel kann es nicht sein, aber etwas Nachricht sollt ihr doch haben. Es geht mir hier sehr gut. Die Menschen wollen mich gar nicht fortlassen von hier. Sogleich fahre ich in einer großen Gesellschaft von Amerikanerinnen nach Cambridge zu den dortigen Notabilitäten Longfellow, Parker und so weiter. Meine beiden Vorträge haben außerordentliche Sensation erregt. Wie viel meine Einnahme ist, weiß ich nicht. Allein die zweite Vorlesung war ziemlich stark besucht. Es ist hier ein wahrhaft reizendes Leben. Mhm. Also anscheinend haben die Vorträge ihr zum einen Spaß gemacht, zum anderen auch tatsächlich ein bisschen Geld eingebracht. Man sieht dann auch aus dem Briefwechsel, wie ihr Mann quasi ganz ungeduldig zu Hause sitzt und darauf wartet, dass sie endlich Geld schickt. Also er hat seinerseits auch mit journalistischen Arbeiten versucht, Geld zu verdienen. Aber ja, wie gesagt, das war anscheinend schon immer schwierig, für die schreibende Zunft irgendwie erfolgreich zu sein. Ihre Mutter war in der Zwischenzeit nach Amerika gekommen. Sie lebte eben auch in Milwaukee und hat dort auf die Kinder aufgepasst. Und dann im Lauf der 50er Jahre beschließen sie dann, ihren Wohnsitz nach New York oder in den Staat New York zu verlegen, weil sie sich dort mehr Möglichkeiten erhoffen, also mit einer eigenen Zeitung sich selbstständig zu machen. Das tun sie dann auch. Also sie siedeln über nach Newark. Im Staat New York liegt das wohl. Und dort gibt sie dann tatsächlich zweimal im Monat die Frauenzeitung heraus. Also, und zwar von 1852 bis 1855. Also für 3 Jahre hat sie dann tatsächlich diese Zeitung herausgegeben. Und ihr Mann hatte sich in derselben Zeit, hatte der auch eine Zeitung gegründet, die New Yorker Zeitung. Also das war auch eine deutschsprachige Zeitung, aber eben allgemeiner, keine speziellen Frauenthemen. Also das Ehepaar Anneke hatte in dieser Zeit 2 Zeitungen. Und das war wohl dann auch die Zeit, in denen es ihnen finanziell einfach ein bisschen besser ging. Das war dann von 52 bis 58, 59, da ging es ihnen dann mal ein bisschen besser, weil das einfach ganz gut funktioniert hat. Mhm. Ja, also die Familie war zusammen. Ein Grund dafür, dass sie die Zeitung wieder aufgeben musste, war, dass es ihr gesundheitlich nicht so gut ging. Ein weiterer Grund sicherlich auch, dass sie Kinder bekommen hat. Und zwar nochmal Zwillinge. Das waren 2 Mädchen, Rosa und Irla. Aber eines der Mädchen starb kurz nach der Geburt und das zweite im Alter von 3 Jahren. Und dann bekamen sie nochmal Zwillinge, Hertha und Irla. Und 58 grassierten dann die Pocken und Hertha und Percy, das war also der zweite Sohn, starben an den Pocken 1858. Auch Mathilde wurde krank und hatte dann unter den Folgen zu leiden. Und das Ehepaar hat sich darüber auch so ein bisschen zumindest dann ja auseinandergelebt, weil es gab wohl Streit darüber, ob die Kinder geimpft werden sollen oder nicht. Weil es gab schon die Möglichkeit der Impfung. Allerdings war das auch mit einem gewissen Risiko verbunden, weil es gab noch nicht diese modernen Impfstoffe. Er war dagegen, gegen die Impfung, sie war dafür. Und dann sind eben die Kinder gestorben und das hat für ja, Unfrieden gesorgt. Ja,
hat sie ihm wahrscheinlich die Schuld gegeben.
Ja, also zumindest, ja, vielleicht weiß ich, ob sie es so direkt gesagt
ja,
hat.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber
58 gehen sie dann, also sie haben ja gesagt, sie haben in Newark gelebt, also im Staat New York, und sie gehen dann zurück nach Milwaukee, wo ja immer noch die Mutter lebte.
Ach so, die ist nicht mitgekommen.
Nee, die ist wohl nicht mitgekommen. Und sie sind auch deshalb zurückgegangen, weil sich da wohl mal wieder irgend so eine Geschäftsmöglichkeit aufgetan hat. Aber es ist in den Briefen immer mal wieder die Rede von irgendwelchen Geschäften und Handel. Und dann hat er Versicherungen verkauft. Oder also immer mal wieder irgendwas, was dann aber eben nie so groß war, wie es eigentlich ursprünglich angekündigt wurde. Ihr Mann blieb dann auch gar nicht mehr so lange, sondern ging dann in die Schweiz. Und sie hatte aber eine sehr gute Freundin in Milwaukee, Mary Booth. Also das war eine gebürtige Amerikanerin. Ich habe dann später sogar gefunden in den Briefen, dass sie sagte, ihre Mutter sei zumindest teilweise indianisch gewesen. Mhm. Das war ihr aber anscheinend ein bisschen unangenehm, weil ihr das oft vorgehalten wurde, also dieser Freundin. Ne? Immer wenn irgendwelche Charakterzüge zum Vorschein kamen, die nicht so positiv waren, da hieß es, es sei das indianische Erbe.
Ja.
Also auch da so ein bisschen Rassismus.
Ja.
Ja, diese Freundin wurde ihr wirklich sehr, sehr eng und sehr, sehr wichtig. Also sie hatte zwei Freundinnen, wo die Beziehung dann eigentlich über eine reine platonische Freundschaft hinausging. Also sagen wir, ich weiß nicht, ob es körperlich war, auf jeden Fall ging es schon in Richtung Liebesbeziehung, wie man eben aus den Briefen dann auch sehen kann, während sie sich ja mit ihrem Mann auseinandergelebt hatte. Diese Frau war, also Mary, war in einer sehr schwierigen Ehe. Ihr Mann, also sie waren beide Abolitionisten, also das heißt, gegen die Sklaverei haben die gekämpft. Und das ist sowieso ein Merkmal der amerikanischen Frauenbewegung, dass die allermeisten oder eigentlich durch die Bank auch gegen die Sklaverei waren. Man hat einfach die Parallelen gesehen zwischen der Antisklavereibewegung und der Frauenrechtsbewegung. Mhm. Weil Sklaven waren rechtlos, Frauen waren rechtlos. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass in Amerika die Frauen eigentlich noch schlechter dran waren als zum Beispiel in England oder in den Niederlanden, wo also Frauen zum Beispiel erben konnten. Das war wohl in Amerika gar nicht möglich. Also in Amerika hatten die Frauen wirklich nichts, gar nichts. Also das war, sie waren Eigentum der Männer. Ja, und das ist denen natürlich gehörig aufgestoßen.
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ja, aber eben nicht, was die Frauen betrifft. Aber ich glaube, in Deutschland war die Situation ja ähnlich. Also da war es ähnlich schwierig. Aber wie in Amerika. Also da gab es schon eine Menge zu tun. Also es ging nicht immer nur ums das Wahlrecht. Und darüber hat sich auch die amerikanische Frauenbewegung da unterschiedliche Ansichten gehabt. Und das war in Deutschland genauso, dass die einen halt gesagt haben, ja, lass uns erstmal um Bildung kämpfen und um solche Dinge. Und andere haben gesagt, ja, mit dem Wahlrecht, da steckt quasi alles drin. Also man war sich nicht immer einig, was eigentlich das Wichtigste ist. Mhm. Ja, 1860 gingen dann die Mathilde Anneke und ihre Freundin Mary in die Schweiz, wohl weil Mary ziemlich krank war und sich dort erholen sollte. Und der zweite Grund war, dass Fritz auch dort war. Und sie erlebten dann noch mal so ein paar Monate des friedlichen und erfreulichen Beisammenseins. So kann man das vielleicht sagen. Also da gab es wohl noch mal eine Zeit, da haben die sich sehr angenähert. Aber ein bisschen unter anderen Vorzeichen. Und sie sagt dann, sie fasst das dann später oder eigentlich sogar vorher, ne, in einem Brief an ihren Mann, fasst sie das so zusammen. Nicht nur beim Abschiede, lieber Fritz, brauchte mir erst wieder klar zu werden, wie sehr ich dich geliebt. Meine Liebe vom Augenblick ihres ersten Erwachens bis zu dem heutigen ist mir in ihren verschiedenen Graden so klar und bewusst wie etwas. Ich wusste vorher, wie eine Trennung endlosen Gram über uns alle bringen würde. Aber ich wusste auch, wie viel endloser das Unglück sein würde, ungeliebt von dir das Leben neben dir als dein Weib zu verbringen. Wir hätten uns nicht vermählen, wir hätten Freunde bleiben sollen, lieber Fritz. Hm. Wir wären beide vielleicht glücklicher geworden. Hm. Und sie leben in der Schweiz nochmal als Freunde zusammen. Aber ihre Liebe gilt zu der Zeit schon eher Mary.
Sie schreibt so wahnsinnig gestelzt.
Ja, das ist Biedermeier hoch 10. Also, ihr Stil ist jetzt nicht unbedingt mein. Ich glaube aber, dass sie als Rednerin wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dass ihre Reden ganz anders ausgesehen haben, sonst wäre sie nicht so erfolgreich ja, gewesen. Ja, in der Schweiz schreibt sie dann, das ist sehr produktiv. Also sie schreibt Novellen, Romane, sie schreibt für Zeitungen, für Zeitschriften, zum Beispiel für die Didaskalia, das ist so eine Beilage der Frankfurter Zeitung, für das belletristische Journal. Und thematisch geht es viel um Amerika. Also sie schreibt zum Beispiel einen Roman, der heißt Das Geisterhaus in New York. Es geht so ein bisschen auch oft um die Sicht der Deutschen auf die Amerikaner oder auch umgekehrt. Also es ist, sie versucht eben auch den Deutschen, also den deutschen Lesern so ein bisschen Amerika nahe zu bringen. Das ist halt so ihr Thema. Und immer wieder geht es in den Briefen, die auch da erhalten sind, ums Geld, dass sie nicht bezahlt wird, dass sie nicht so viel bekommt wie eigentlich vereinbart, dass es kaum reicht, dass sie kaum was zu essen kaufen kann. Geld ist einfach immer knapp. Und auch ihre Freundin hat nicht viel Geld, weil ihr nutzloser Mann, ach, das habe ich da vorher gar nicht zu Ende erzählt, also der Mr. Booth, mit dem die Mary verheiratet war, der war halt in Amerika verurteilt worden, weil er irgendwie ein 14-jähriges Dienstmädchen vergewaltigt hat. Und sie haben noch versucht, ihn irgendwie aus dem Gefängnis zu holen. Das hat damals nicht geklappt. Er kam dann aber trotzdem raus und sie haben immer gehofft, dass er Geld schickt, aber der hat eben auch nichts geschickt. Also auch Mary hatte nichts. Mhm. Und dann haben die da in Zürich bei Freunden gelebt, haben dann teilweise auch irgendwo zur Miete gewohnt, haben sich dann verkleinert, eine kleinere Wohnung gehabt, um sich das noch irgendwie leisten zu können, haben ihren Garten gepflegt und es ging wohl mal besser und mal weniger gut, je nachdem, wie viel Geld die Verleger gerade so geschickt haben. Mary kehrt dann nach Amerika zurück, weil sie sehr krank ist und ihre Verwandten dort noch einmal sehen möchte. Und Mathilde verabschiedet sich von ihr, ohne zu wissen, dass sie sie nicht mehr wiedersehen wird, weil sie stirbt dann in New York 1865, während Mathilde noch in der Schweiz ist. Aber sie wiederum möchte nun auch zurück in die USA. Dabei, obwohl sie sich eigentlich in der Schweiz recht wohl fühlt, also so gefühlsmäßig wäre sie wohl gerne dort geblieben, aber ihre Mutter lebt immer noch in Milwaukee und ist jetzt wiederum alt und schwächlich geworden und sie möchte ihre Mutter nochmal sehen. Jetzt ist nur wieder die Frage, wie ans Geld kommen. Das ist wieder das Problem, bis sie das Geld für die Überfahrt zusammen hat. Gesundheitlich geht es ihr eben auch nicht so gut. Also sie muss auch immer ein bisschen gucken, was sie schaffen kann.
Wie alt ist sie denn jetzt inzwischen?
Ich glaube 48 oder so. Ja, ihre zweite berufliche, 1817 geboren, ja 48. Ihre zweite berufliche Karriere startet sie tatsächlich spät. Also sie geht dann wieder zurück, kommt dann wieder in Milwaukee an und gründet eine Schule. Und zwar gemeinsam auch wiederum mit einer Freundin, Cecilie Kapp, die sie in der Schweiz entweder schon kannte oder kennengelernt hat und die eine sehr enge Freundin von ihr wird, in der Schweiz bereits. Und mit der gemeinsam gründet sie in Milwaukee eine Schule für Mädchen. Das nennt sich das Milwaukee Töchterinstitut. Mhm. Dazu muss man wissen, dass die öffentlichen Schulen in Amerika jetzt nicht den allerbesten Ruf hatten. Da ging es viel ums Auswendiglernen. Außerdem waren die Schulen wohl sehr überfüllt. Und Deutsch war in den öffentlichen Schulen jetzt nicht Unterrichtssprache. Private Schulen wiederum waren meistens kirchlich und wenig liberal. Also das entsprach jetzt auch nicht den Vorstellungen von Mathilde Anneke. Also ihr Ideal einer Schule war eben säkular, bilingual und dass die Mädchen eben zur Selbstständigkeit erzogen werden. Und sie hat dann eben diese Schule gegründet mit einem Internat dabei. Es war eine kleine Schule, das Maximum waren glaube ich 65 Schüler, aber es waren irgendwie so zwischen 30 und 50 und in der Hochzeit waren mal 65 Schülerinnen dort. Im Alter, habe ich das schon gesagt, von 5 bis 17 Jahren. Also es war eine Grundschule mit dabei und später hat sie auch in der Grundschule auch Jungens unterrichtet. Da durften also auch Jungs kommen. Aber nur in der Grundschule.
Ja, die hatten ja sonst genug Möglichkeiten wahrscheinlich.
Die hatten sonst auch mehr Möglichkeiten, absolut, ja. Es heißt, sie war streng, aber liebevoll. Und also wie gesagt, ihr wichtigstes Ziel war alles jenseits von Kinder, Küche, Kirche. Also das ist insofern ganz interessant, weil es zum Beispiel keinen Hauswirtschaftsunterricht gab und dass Zeichnen und Musik extra gekostet haben und dass sie irgendwann einen Physiklehrer eingestellt hat, also dass den Mädchen auch Naturwissenschaften unterrichtet wurden.
Nicht schlecht.
Und was ich auch noch schön und interessant fand, war, dass man nicht in Reihen gesessen hat, sondern im Kreis an Tischen. Mhm. Also sie haben keinen Frontalunterricht gemacht, sondern haben sich in den Kreis gesetzt. Also da sind viele Aspekte drin bei diesem Unterricht, wenn man das so liest, die sehr modern klingen. Also sie hat wirklich in diesem Milwaukee eine wirklich moderne Mädchenschule gegründet und blieb dann auch Direktorin 18 Jahre lang. Ihre Freundin Cecilie Kapp, mit der sie, also die ursprünglich die Direktorin war, mit der sie das gemeinsam gegründet hat, die wurde dann 2 Jahre später, glaube ich, hat die eine andere Stelle angeboten bekommen und ist dann gegangen. Und das war insofern wohl auch ganz in Mathildes Sinne, weil ihre Freundin wesentlich religiöser war als sie. Und sie aber zum Beispiel keinen Religionsunterricht an ihrer Schule haben wollte. Das gab es nicht und Cecilie hat das ein bisschen anders gesehen. Aber sie blieben sich sehr verbunden. Also die haben sich noch, auch die Kapp blieb Mathilde sehr verbunden. Die haben sich noch sehr innige Briefe geschrieben, obwohl, wie es so heißt, bei den Biografen Mathilde manchmal so Anwandlungen hatte, dass sie sehr eifersüchtig sein konnte. Als ihre Freundin Cecilie dann nämlich tatsächlich doch noch geheiratet hat, hat sie das wohl ziemlich übel genommen und hat ihr erstmal keine Briefe mehr geschrieben und hat da ein bisschen gebraucht, um das zu verdauen.
Ich finde das gerade so toll, dass es ja offensichtlich dann genug Eltern gab, denen, die so eine Schule haben wollten. Kein Religionsunterricht, dafür Naturwissenschaften, ist doch toll. Ja.
Ich habe mich auch gewundert, aber es scheint funktioniert zu haben. Es war sogar so, dass die Lehrer relativ wenig im Vergleich zu anderen Schulen einen relativ geringen Lohn hatten. Aber die Schule hatte so ein gutes Ansehen und das machte sich so gut im Lebenslauf, dass sie dann trotzdem dort unterrichtet haben. Ja, finanziell war auch das immer knapp. Ne? Also die Lehrer haben nicht umsonst so einen geringen Lohn bezogen. Es gab dann einen Unterstützungsverein, der wurde 1968 auch gegründet. 1868, ja. Und es gab immer wieder Aufführungen, zum Beispiel Musical oder Theateraufführungen oder sowas, um halt Geld reinzukriegen. Und sie hat auch weiterhin publiziert und da Honorare bezogen. Es gab männliche und weibliche Lehrkräfte und es wurde eben auf Deutsch und auf Englisch unterrichtet. Jetzt bin ich eigentlich auch schon fast am Ende angelangt. Das war also, wenn man so will, eigentlich ihr erfolgreichstes Unternehmen, diese Schule. Ich habe tatsächlich ihre Biografie auch gefunden in einem Band über dort wird sie als soziale Unternehmerin irgendwie mit aufgeführt unter Deutschen, die in Amerika Unternehmer waren. Ja, und sie war ja immer wieder Unternehmerin, weil sie immer wieder Zeitungen gegründet hat, eine eigene Druckerei hatte und dann eben am Ende diese Schule.
Ja.
Ihr Mann starb dann, also mit dem sie ja immer noch verheiratet war und sie waren auch ihr Leben lang, blieben sie Freunde.
Aber er war noch in der Schweiz.
Nee, der war dann, ja, das habe ich gar nicht erwähnt, aber es gab ja noch den Bürgerkrieg. Und er ging halt wegen des Bürgerkriegs 1861 zurück in die USA und hat gedacht, dort entweder als Korrespondent oder vielleicht sogar an der Front tätig werden zu können, so eine Art Kriegsberichterstatter zu sein. Er war da wohl auch nicht so richtig erfolgreich mit. Aber er war tatsächlich ein paar Jahre an der Front und hat sich also da irgendwie durchgeschlagen. Also man muss jetzt dazu sagen, dass eben die deutschen Demokraten natürlich auch mit viel Idealismus nach Amerika ausgewandert sind. Und der Kampf gegen die Sklaverei, das empfanden die viele eben als einen wichtigen demokratischen Kampf. Also so eine Fortsetzung der Revolution in Deutschland, das haben die so ein bisschen darin gesehen. Und das Zweite ist natürlich, dass der Kampf, das hatte ich vorhin ja schon erwähnt, dass also der Abolitionismus, der Kampf gegen die Sklaverei und der Kampf für Frauenrechte, dass das oft dieselben Personen waren. Und also es waren Themenkreise, die sich stark überschnitten haben. Deswegen gibt es da also Überschneidungen. Mhm. Das hat sich überschnitten, deswegen gibt es Überschneidungen. Ja. Genau.
Wir hatten doch auch mal Victoria Woodhull in einer unserer frühen Folgen, glaube ich sogar. Das erinnert mich auch so ein bisschen daran. Die wollte ja auch Präsidentin werden. Und dann gab es da auch ein Schwarzer, der sich dann auch als Präsidentschaftskandidat...
Frederick Douglass.
Richtig, genau. Ich weiß nicht mehr, ob Frederick die zusammengearbeitet haben oder...
Ja, auf jeden Fall spielt Frederick Douglass tatsächlich eine große Rolle, weil er nämlich bei diesen Frauenrechts-Conventions, bei diesen Versammlungen, zum Beispiel als einziger schwarzer Mann teilgenommen hat und auch Reden gehalten hat. Also der war ungeheuer wichtig, dann auch später im Verlauf des Bürgerkrieges. Der Lincoln wurde ja dann Präsident und der Douglass und der Lincoln, die haben sich so ein bisschen aneinander abgearbeitet in dieser Zeit, ja, weil diese Frage, Sklaverei abschaffen oder nicht, war natürlich auch eine sehr politische Frage, weil auch der Norden der USA hat sehr davon profitiert, dass es die Sklaverei gab. Also die Leute haben sich daran eben eine goldene Nase verdient. Und es war jetzt nicht so, dass also alle im Norden dafür waren, die Sklaverei abzuschaffen. Und Frederick Douglass, der war da sehr eindeutig, er war ja selber ein ehemaliger Sklave, also er war als Sklave geboren. Mhm. Ein ungeheuer beeindruckender Mann. Wenn wir jetzt hier nicht einen Frauenleben-Podcast hätten, müsste man eigentlich über ihn mal was machen, weil ich finde den so beeindruckend. Und er hat eben auch sich für Frauenrechte eingesetzt.
Ja, dann waren die bestimmt so auf den gleichen Kongressen und so, deswegen habe ich das noch im Kopf.
Genau. Und dann ist ja eben noch die Frage, wie ist es denn mit den schwarzen Frauen? Also ne, die sind ja nochmal an der alleruntersten Stelle der Sozialleiter, ja. Also die dürfen straflos vergewaltigt werden. Mit denen konnten die Männer, es waren ja dann doch meistens Männer, die Gewalt ausgeübt haben, wirklich machen, was sie wollten. Und auch das war natürlich dann Thema. Also das ist eigentlich eine unglaublich komplexe Gemengelage, ja. Und dann kam eben dieser enorm brutale Krieg, der also auch in den deutschen Zeitungen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Und in dieser Zeit saß quasi Mathilde Anneke in der Schweiz und konnte eigentlich immer nur hoffen, dass ihrem Fritz nichts passiert, ne? Weil ist kaum mal ein Brief von ihm tatsächlich in Europa angekommen. Aber er hat das überlebt. Er hat dann weiter auch für Zeitungen geschrieben und ist dann 1872, hat er irgendwie einen Unfall in Chicago gehabt. Der ist, glaube ich, eine Treppe runtergefallen und ist dann an den Folgen verstorben. 1878 ist ihre Tochter verstorben, Fanny, die leider wohl auch ein eher trauriges Schicksal hatte. Sie ist auch sozusagen an den falschen Mann geraten, hatte dann 4 Kinder. Der Mann war dann dem Alkohol verfallen und hat sich irgendwie nach Kuba abgesetzt. Und Mathilde hatte also auch um ihre älteste Tochter immer Sorgen, dass die irgendwie klarkommt. Also das war sicherlich auch ein Grund, weswegen sie in die USA zurückgegangen ist, um ihre Tochter zu unterstützen. Genau, dann, also ein Leben sehr kämpferisch,
ja.
So und oft prekär, aber von ihren Zielen her, wofür sie sich eingesetzt hat, ihre Moral, das wirkt dann ab einem bestimmten Zeitpunkt so gefestigt, dass sie wirklich genau wusste, was sie wollte und wofür sie stand und wofür sie sich eingesetzt hat. Und deswegen finde ich, ist sie absolut inspirierend. Ist übrigens in Amerika lange, lange, lange sehr viel bekannter gewesen als bei uns in Deutschland. Also bis in die 1930er Jahre hinein hat man sich sehr an sie erinnert. Sie galt da als Vorbild und bedeutende Vertreterinnen der amerikanischen Frauenbewegung haben sich ganz früh auf sie bezogen und haben sie als ja inspirierend, als Quelle wahrgenommen. Allerdings in Deutschland ist sie eigentlich in Vergessenheit geraten und dann erst so in den 70er, 80er Jahren wiederentdeckt worden. Da kam wohl dann mal irgend so eine amerikanische Professorin in ihren Heimatort in Deutschland und hat da an die Tür geklopft und hat gesagt, sie wollte gerne mal sehen, wo die aufgewachsen ist. Und da hat man sich dran erinnert, da war doch was. Ja, dann gab es 1988 wohl eine Briefmarke mit ihrem Gesicht drauf. Und dann hat man so langsam ihre Geschichte ja, ausgegraben und auch wieder erzählt, weil es gibt eigentlich einiges an Quellen. Es gibt diese ganzen Briefe und diese Schrift, na, wie hieß das, das Weib im Konflikt mit den sozialen Verhältnissen, die galt zwischendurch als verschollen, aber man hat sie wohl dann doch wieder gefunden. Es gibt Exemplare der Frauenzeitung von der ersten Ausgabe. Also es gibt so einiges, abgesehen von ihrem Tagebuch und den Briefen, wo man ihr Leben nachvollziehen kann.
Ich finde das toll, dass sie so hin und her gegangen ist zwischen Europa und Amerika und es dann da versucht hat und es dann da versucht hat und auch nicht aufgegeben hat, immer wieder neue Zeitungen, neue Unternehmungen. Das ist beeindruckend.
Ja, und dann diese ganzen persönlichen Schicksale, die du ja dann doch auch irgendwie einstecken musst, ne? Die Ehe, die scheitert, die Kinder, die sterben, ja, gut, das haben viele erleben müssen, ja. Ne? Aber es ist ja nichtsdestotrotz ist das hart, ja. Aber dann auch wieder die engen familiären Bindungen, also auch zu ihren Geschwistern, wo sie hat auch immer wieder Briefe an ihre Schwestern oder an ihren Bruder geschrieben, an ihre Mutter. Die haben ja schon auch alle zueinander gestanden. Das fand ich dann irgendwie auch schön. Also, dass die geschiedene Tochter auch nicht fallen gelassen wurde.
Ja, stimmt.
Sondern, ja, weil das hätte ja auch passieren können.
Ja. Sehr schön. Dankeschön.
Ja, gerne.
Habe ich vorher noch nie von gehört. Also, auch bei mir war sie noch nicht angekommen.
Nee, also es gibt ein sehr schönes Zeitzeichen vom WDR.
Ah, okay.
Die Kurzfassung in 15 Minuten werde ich verlinken.
Na, da haben wir hier aber bestimmt mehr erfahren.
Ja, wir erzählen ja immer die Biografie. Ja, das ist auch vielleicht ein bisschen ein anderer Schwerpunkt.
Ja. Ja.
Gut, gut.
Dankeschön.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.